Moin zusammen. Das ist schön, bei euch wieder mal zu sein. Ganz klasse, nach ja, fast 20 Jahren wieder mal auf Spitz zu sein. Na, wir waren zwischendurch immer kurz hier, aber ja, eben nur immer reingeschaut. Schön, euch in so einer Fülle zu sehen. Ja, ihr habt, und das soll ich euch gleich am Anfang sagen, weiterhin auch nach 20 Jahren noch einen großen Platz in unserem Herzen. Das, was wir hier erlebt haben, war prägend für unsere Laufbahn, für unsere Familie, für die Kinder, jedenfalls die Mädels, der Junge, der kennt ja Spitz überhaupt nicht, aber für die war es echt wegweisend. Es ist auch schön zu sehen, was hier alles geworden ist. Jetzt schon beim Rumfahren habe ich gesehen, wie viele Häuser gebaut worden sind, aber ihr habt ja auch schön gebaut, habt hier Grundstück erworben und seid immer weiter gewachsen. Also es ist toll, wie Gott an euch dran geblieben ist. Ich soll euch ganz herzlich grüßen von Gudrun, meiner Frau, die leider nicht mitkommen konnte bei dem anderen Termin, den wir ausgemacht hätten. Da hatten wir ein bisschen Zeit eingeplant, aber jetzt ging das leider nicht, weil wir auch Besuch hatten und ich morgen nach Holland noch muss. Ganz herzliche Grüße auch von Tabor, der Studienlebensgemeinschaft Tabor, und für die ich hier arbeite, und auch vom Gnadauer Verband, wenn das einem was sagt, aber es ist nicht so wichtig, dass man das weiß, was das ist. Dranbleiben ist heute mein Thema, dranbleiben. Warum dranbleiben im Glauben, dranbleiben an Jesus? Ja, mir wird dieses Thema immer wichtiger in meinem Leben, weil ich merke, dass sich im Laufe des Lebens so viele Dinge verflüchtigen, die mal waren, die mal fest galten, die ich für sicher hielt und die dann plötzlich doch verloren gegangen sind, unterwegs. Dinge, die ich für ja, wertvoll hielt, waren plötzlich nicht mehr da. Und gerade durch die Corona-Pandemie haben wir es noch mehr erlebt, oder ich jedenfalls erlebt, dass sich vieles in meinem Leben verflüchtigt, verdampft, was als vorher so sicher galt. Was ist bleibend? Welche Freundschaften, welche Beziehungen will ich investieren? Worauf will ich weiter mein Leben bauen? Was will ich weiter verkündigen? Was will ich weitergeben von meinem Leben? Und worauf kann ich mich selbst verlassen? Ich habe eine Reihe von Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, die nicht nur schön waren. Ein paar Krisen, die wir durchgemacht haben mit unserem Werk, ein paar Auseinandersetzungen, in die ich hineingeraten bin, und auch ein paar Anschuldigungen. Und da ist es dann immer die Frage, ist das alles so wichtig, worüber wir uns Gedanken machen? Ist das alles so dramatisch wichtig, dass immer alles toll sein muss und alles klappen muss in meinem Leben? Und da hat sich vieles verflüchtigt. Und ich werde immer wieder an den Satz erinnert von Jesus, der gesagt hat, eigentlich braucht ihr nur eins, dranbleiben. Bleibt an mir, hat er gesagt. Bleibt an mir, wie so eine Rebe an ihrem Weinstock bleibt. Sobald man sie abtrennt, verdorrt sie und ist nichts mehr wert. Aber solange sie dranhängt, fließt Leben durch sie hindurch. An Jesus dranbleiben, im Glauben dranbleiben. Ich habe eine meiner Lieblingsgeschichten mitgebracht aus dem Neuen Testament beziehungsweise aus dem Markus-Evangelium, und die lese ich uns jetzt vor, nachdem ich noch ein Gebet gesprochen habe. Vater, schließ uns doch jetzt bitte dein Wort auf. Dein Wort ist so heilig, so wertvoll, so richtungsweisend. Es geht so tief in unsere Seele rein und wir möchten es nicht nur überhören, wir wollen es wirklich in uns aufnehmen. Darum bitten wir dich jetzt. Amen. Jesus fuhr wieder ans andere Ufer hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher, also ein Gemeindeleiter namens Jairus, oder heute würde man sagen ein Ortsbürgermeister oder sowas, namens Jairus, er war also sehr bekannt, zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er vor ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an, sagte, meine Tochter liegt im Sterben, komm, leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutfluss litt. Sie war aber von vielen Ärzten behandelt worden, hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte weiter umher, um zu sehen, wer das getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden oder von deiner Plage geheilt sein. Was für eine faszinierende Geschichte. Es ist nicht nur eine, es sind zwei faszinierende Geschichten in einer ganz kompakten Form erzählt von Markus. Jesus ist auf dem Weg zu einem Notfall. Die Tochter eines angesehenen Mannes im Ort ist erkrankt. Jesus war bekannt und der Mann war bekannt. Also was bleibt Jesus anders übrig? Ja, er muss ihm natürlich folgen. Er hat sicherlich auch gern gemacht. Es war ja auch ein Notfall. Die Tochter lag nämlich im Sterben. Und so eilen sie, der Vater, Jesus und viele Menschen durch den ganzen Ort. Und unauffänglich mischt sich in diese Gruppe, in diese Menschenmenge eine Frau, die eigentlich da gar nicht sein dürfte. Denn nach jüdischem Gesetz darf sie gar nicht unter Menschen kommen. Sie war sowas wie unrein, so sagte man nach dem Kultgesetz. Unrein heißt, sie durfte keinen Körperkontakt mit Menschen haben. Selbst alles, worauf sie gelegen hat, das musste gereinigt und desinfiziert werden. Deswegen war die Teilnahme in so einem Gottesdienst für sie unmöglich, aber auch überhaupt die Teilnahme am öffentlichen Leben war ihr versagt. Und so heißt es in dieser Geschichte, 12 Jahre litt sie schon an dieser Krankheit. 12 Jahre. Sie hat in ihrer Not sehr viele Ärzte aufgesucht, hat Therapien in Anspruch genommen. Und damals war das Gesundheitssystem noch nicht so ausgebildet wie unseres. Das heißt, viele dieser Ärzte nahmen erstmal das Geld und waren eigentlich nur Quacksalber. Sie war also ziemlich allein in dieser Zeit. Sie hatte keinen Mann. Sie lebte von ihrem Vermögen. Und das hat sich mittlerweile durch die vielen, vielen Arztbesuche aufgebraucht. Es war für sie ein Leben ohne Berührung seit 12 Jahren. Also das, was wir seit einem Jahr erleben, dass wir mit viel weniger Berührung auskommen möchten, müssen, das hat sie 12 Jahre lang erlebt. Ein Leben ohne Gemeinschaft, Abstand halten, immer wieder alles desinfizieren. Ein lebenslanger Lockdown, in dem sie lebte. Auch ein Leben ohne Gottesdienst, ohne Gemeinde. Ein Leben auch im dauerschlechten Gewissen. Was habe ich nur falsch gemacht, dass ich so eine Krankheit habe? So war das Denken jedenfalls damals. Und alles, was die Frau berührte, Stühle, Betten, Kleidungsstücke, Menschen, galt bis zum Abend als unrein. So blieb ihr nichts anderes übrig als auf freiwillige Quarantäne. Und das schon 12 Jahre lang. Diese unbekannte Frau, die wir nicht kennen und die auch wieder verschwunden ist in der Geschichte des Markus, die nirgends wieder auftaucht, die war sehr, sehr isoliert. Und doch war sie unglaublich mutig. Und das fasziniert mich an dieser Frau, dass sie diesen Mut gehabt hat, Jesus aufzusuchen, dran zu bleiben an ihm. Parallel läuft im zweiten Programm die Erweckungsgeschichte einer 12-jährigen Tochter. Beide Heilungsgeschichten laufen so nebeneinander und kreuzen sich immer bei Jesus. Sie werden nicht nur ineinander erzählt, sie haben auch sehr viele Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel, beide sprechen von 12 Jahren. Das einmal ist es das Alter des Kindes, einmal die Jahre der Krankheit der Frau. Beide Frauen werden als Töchter bezeichnet. Beide befinden sich in aussichtsloser, lebensbedrohlicher Lage. Bei beiden spielt die Verborgenheit und die Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. Die Frau kommt in Verborgenheit und endet in Öffentlichkeit. Und der Mann, der Jairus, redet in aller Öffentlichkeit Jesus an und endet dann in einem Kämmerlein bei seiner Tochter, wo sie dann auferweckt wird. Beide bleiben an Jesus dran. Beide fallen sogar vor ihm nieder, heißt es. Auch das ist sehr ähnlich in diesen Geschichten. Und beide haben die große Sehnsucht, dass Jesus ihnen hilft. Beiden spricht Jesus auch dieses "Fürchte dich nicht" oder "Friede mit dir" zu. Und beide haben mit Furcht und Zittern auf ihn reagiert oder jedenfalls die Menschen, die das Wunder dann erlebt haben. Beide haben erlebt, dass sie in Gottes Nähe, in Jesu Nähe, maximale Barmherzigkeit erleben für die, die sich an ihn wenden. Und beide haben erlebt, dass sich Jesus ihnen zuwendet, in einzigartiger Weise. Dranbleiben. Ich will das gerne, ich will an Jesus dranbleiben. In meinem Leben hat sich vieles verändert in den letzten Jahren. Viele Herausforderungen, vielen Dingen, denen ich vielleicht gar nicht gewachsen war, in die ich hineingestolpert bin. Und die auch meinen Glauben verunsichert haben, wo ich auch in Krisen geraten bin. In manchen Nächten ich nicht mehr weitermachen wollte. Keine Lust mehr hatte auf Christsein, keine Lust mehr hatte auf Gemeinde, keine Lust mehr hatte auf einen hauptamtlichen Dienst. Ich kenne viele meiner Kollegen, die es gerade auch durch Corona so ging, weil sie sich unheimlich müde, unheimlich ausgezehrt fühlten. Wie kriegt man dann, wie bleibt man dann dran an Jesus? Diese schwache, ausgezehrte Frau hört nur von Jesus. Sie kennt ihn gar nicht. Sie weiß, er segnet, er heilt, er hilft. Er hat irgendwie Kraft. Und sie hat keine Kraft. Sie kann nicht mehr. Und da fällt sie eine der mutigsten Entscheidungen. Sie sagt, ich muss dahin. Ich muss mitten durch die Menschenmenge, obwohl ich das gar nicht darf. Ich muss diesem Jesus begegnen. Ihn zumindest berühren. Irgendwie wird Gott mich doch verstehen, dass ich mich da trotz meiner Unreinheit an diesen Jesus ranwage. Ich habe doch nichts mehr zu verlieren. Mein Geld ist bald aufgebraucht und dann bin ich nicht nur ein Sozialfall. Dann kann ich mich aufs Sterben vorbereiten. Nach 12 Jahren hat man keine Illusionen mehr. Und jetzt nimmt sich diese Frau vor, angesichts der Gesetze, die im alten Bund ja galten, der Reinheitsgesetze, der Hygienevorschriften, dennoch die Schwelle zu Jesus zu übertreten, sich nicht abzuhalten von ihm. Das Erste, was ich daraus lerne, ist, dass Dranbleiben etwas mit meiner Sehnsucht zu tun hat. Ich glaube, da wo Jesus bei mir wieder anknüpft, ist die Sehnsucht, die er in mein Leben, in mein Herz gelegt hat. Bei der Frau war es nicht nur die Sehnsucht nach Heilung, das natürlich auch, sondern die Sehnsucht, einem nahe zu sein, der mir in meiner ganzen Schwachheit helfen kann. Ich habe mal eine junge Frau begleitet, die ihren Lebensmut verloren hat. Sie ist in einem frommen Elternhaus groß geworden. Ihr Vater war ein rechter Tyrann, ein dominanter Vater, der sich sehr hoch engagiert hat in den frommen Kreisen, sehr bekannt und sehr beliebt war. Er führte neben seiner Ehe noch eine Freundschaft mit einer Frau. Und die Tochter und die Mutter wussten davon, aber die Mutter war so schwach, dass sie sich nicht gegen den Mann wehren konnte und sie wollte auch den frommen Schein nicht auffliegen lassen. Und diese junge Frau erzählte mir, wie sie in dieser Familie groß geworden ist und keine Kraft mehr hatte, dieses Gebilde Frömmigkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zu sehen, wie der es aufrechterhält, auch es mit Füßen tritt. Diese junge Frau hatte keine Kraft mehr zu glauben, zu hoffen, zu beten und ihr geistliches Leben wurde ständig untermauert, untergraben und das hatte auch körperliche Folgen. Es war ein ständiger Substanzverlust. Sie war nicht mehr in der Lage zu beten, nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Nach vielen Gesprächen entschied sie sich endlich zu einer Therapie. Dann habe ich ihr gesagt, wenn du nicht mehr an Gott glauben kannst, dann kannst du doch wenigstens an dieser Sehnsucht festhalten, die in deinem Leben noch tief verborgen ist, dass es da was gibt, was dich vielleicht heil machen kann. Wir haben uns dann aus den Augen verloren und ich habe dann nach etlicher Zeit, hat sie dann mich nochmal kontaktiert und hat mir gesagt, dass sie einen jungen katholischen Vikar kennengelernt hat. Dieser junge Vikar, den sie auch ganz nett fand, der hat ihr von Gott neu, ganz neu erzählt. Und da ist Jesus wieder ganz neu begegnet. Sie hat diesen Vikar natürlich nicht heiraten können, der ist Priester geworden, aber ihr Leben hat nochmal eine neue Wende bekommen, weil sie an ihrer Sehnsucht festgehalten hat. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt Zeiten, da verflüchtigt sich der Glaube, der einst so fest war. Da reichen einen Bibelverse, Gottesdienst und der Lobpreis nicht mehr. Da rührt einen nichts mehr an. Dann achte auf deinen tiefsten Punkt der Sehnsucht. Und den hat jeder Mensch von uns. Jeder von uns hat in seinem Herzen einen Punkt, wo Gott uns eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Dranbleiben. Hinhören. Was sagt dir diese Sehnsucht? In meiner Krisenzeit entdeckte ich das Geheimnis eines ganz kleinen Wortes, das Jesus immer wieder gesagt hat. Und wenn man mal die Bibel liest, dann stellt man fest, wie oft das Wort vorkommt. Es ist nur dieses kleine Wort, komm, komm, komm nach Hause, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, komm und folge mir nach, komm, komm, steh auf. Und ich habe dieses Wort buchstabiert und ich habe gesagt, ich bin ja im Grunde bin ich ganz weit weg innerlich von dir. Und dieses Kommen hat an meine Sehnsucht gerührt. Ja, ich will wieder kommen. Diese Frau, diese namenlose Frau, die hat alles hergegeben und an ihrer schwachen Sehnsucht festgehalten. Wenn ich nur die Quasten, also die Zipfel seines Gebetsschals festhalten kann, wenn ich in meiner inneren Dunkelheit nichts mehr glauben kann, bleibt mir nur noch, mich an diesen Jesus und nur an seiner äußersten Schale mich festzuhalten. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, auf was ich mich einlasse. Aber das ist meine Sehnsucht, mich noch einmal an etwas zu klammern, was mir helfen kann. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte. Die Berührung des Kleides wird er nicht spüren, hat sie gedacht. Aber ich werde es spüren. Ich hoffe, dass diese Berührung mich heil macht. Ja, mancher könnte sagen, das grenzt doch schon an Aberglaube. Aber Jesus lobt diesen schwachen Glauben. Er sagt, genau das war für diese Frau entscheidend. Entscheidend war nicht, ob sie richtig geglaubt hat oder falsch geglaubt hat. Ob sie gläubig war in unserem Sinne. Das war sie sicherlich nicht. Sondern entscheidend war, dass ihre Sehnsucht festgehalten hat, dass sie ihre Sehnsucht an die Quasten von Jesus geknüpft hat, dass sie ihre Sehnsucht an ihn gehängt hat, dass sie ihre Sehnsucht mit Jesus in Verbindung gebracht hat. Und wenn du nichts kannst und nichts glauben kannst und nichts sehen kannst, weil du so viel Leid und so viel Ärger in deinem Leben schon erlebt hast und dir vielleicht auch die ganze fromme Welt irgendwie komisch vorkommt, dann gibt es doch einen Punkt in deiner Seele, wo eine Sehnsucht ist. Und ich bitte dich, einfach heute mal diesen Punkt zu nehmen und zu sagen, Jesus, ich klammer ihn mit einer Wäscheklammer an dich fest. Ich weiß nicht, ob das hält. Aber einmal möchte ich noch es probieren mit dir. Einmal möchte ich noch mal mich an dir festklammern. Das ist das Erste, was ich lerne aus dieser Geschichte, dass Jesus sagt, das ist okay. So wie du glaubst, ist das okay. Dass Jesus das spürt, dass er das wahrnimmt in dieser großen Menge, wo er so gefordert war, wo er unter Zeitstoß und unter Stress war, wo ihn jemand bedrängte, hilf meinem sterbenden Kind. Da spürt er so einen leichten Zucken an seinem Schal. Und er spürt, wie eine Kraft von ihm geht. Das Erste ist also das Dranbleiben an meiner Sehnsucht. Das Zweite ist das Drankommen an die Kraft. Die Sehnsucht eines Menschen ist die erste Stufe des Glaubens. Du hast Sehnsucht nach ihm. Und jetzt, mitten in diesem Getümmel, wo so viele Leute sind, sagt Jesus, wer hat mich berührt? Ja, bitte Jesus, ja, wenn wer, dann wir alle haben dich berührt. 100 Leute haben dich berührt. Die ahnungslosen Jünger drücken nur das aus, was wir auch denken. Was meint denn Jesus, wer hat mich berührt? Jesus spürt die Sehnsucht nach Berührung. Dieser Mann ist so sensibel, dass er die Nöte und die Sehnsüchte eines jeden von uns hier in diesem Zelt jetzt gerade spürt. So sensibel ist er, dass er jede Sehnsucht von uns gerade wahrnimmt. Jedes unerfüllte Schicksal, jeder unerfüllte Wunsch, diese Sehnsucht nach ihm nimmt er gerade wahr. Nichts ist ihm gerade wichtiger als du. Bring das mit ihm in Berührung. Berührungen, das wissen wir alle, das gibt ja echt Kraft. Ja, das haben wir jetzt alle in der Corona-Zeit ja lange geübt. Wir durften uns nicht mehr berühren. Und wie schön ist es, wenn jetzt wieder jemand kommt und mir auf die Hand klopft, jemand mich in den Arm nimmt, jemand mich drückt. Weil man doppelt geimpft, doppelt getestet und dreifach geliebt wird, keine Ahnung. Das ist doch was Schönes, oder? Berührung, jetzt merken wir doch, was das ausmacht in unserem Leben, wenn wir mal wieder Körperkontakt haben. Wenn uns jemand in den Arm nimmt. Wir Männer tun es da ein bisschen schwerer als die Frauen, das ist klar. Aber gerade wir von der Kirche, wir vom Glauben, wir von der Gemeinschaft wissen doch, was es bedeutet, wenn wir Menschen die Hand segnend auflegen. Das machen wir doch nicht einfach nur, weil das die Tradition uns so sagt. Sondern wir segnen Menschen, ob sie heiraten, ob sie Kinder gesegnet werden, ob getauft werden oder ob Kranke gesegnet werden oder Sterbende begleitet werden. Wir segnen sie ganz bewusst mit unserer Handfläche, um ihnen zu sagen, hier ist jetzt jemand, der dich wahrnimmt. Und wie wichtig sind Berührungen, gerade wenn jemand im Sterben liegt. Wie wichtig ist es, wenn jemand einem die Hand hält, damit man nicht haltlos ist, wenn es ans Sterben geht. Sterbende brauchen Berührung, aber auch Lebende brauchen Berührung. Wir waren mal mit der Familie in Trier zum Urlaub und haben den Dom angeschaut. Und da soll ja so das angebliche Gewand Jesu, also diese Dingsbums da liegen, ja, seine Tunika aufgehoben sein. Und wir haben uns da brav, wie so Touristen das machen, in die Schlange angestellt. Und endlich kamen wir an die Glasscheibe, wo dieses wunderschöne Gewand dann da so ausgestellt war. Und mein Sohn, der wollte das Ding natürlich anfassen, ja, und ging da dran und versucht dann die Platte. Und dann kam sofort ein Aufseher, bitte nicht berühren. Ja, so kommen manchen Menschen die Kirche vor, die Frommen vor. Die tun alles dafür, dass man mit Gott nicht in Kontakt kommt. Dass Gott nicht berührt werden kann. Dass man nicht mit ihm in Berührung kommt. Und wie oft bin ich ein Hindernis für Menschen gewesen, weil sich Menschen an mir geärgert haben? Und wie doof war ich, dass ich das nicht gemerkt habe? Und dafür für Menschen ein Hindernis wurde, dass sie mit Gott in Berührung kommen, weil ich mich so wichtig genommen habe. Manche Menschen denken, sie haben bei Gott keine Chance, weil sie nicht heilig genug sind, weil sie nicht fromm genug sind. Und Gott ist ihnen so unnahbar wie eine Reliquie, die geschützt werden muss. Keiner darf an sie ran. Und es gibt auch viel Religionsbetrieb bei uns. Es gibt viel theologisch Richtiges und viel Professionalität und viel Aufwand, den wir betreiben. Aber wenig, das wirklich berührt. Ihr kennt vielleicht das Lied, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal in die Kirche gegangen, in die Gemeinde gegangen, nichts passiert. Bei mir auch. Plötzlich war ich in einer Situation, wo nichts mehr berührt hat. Wo ich nicht mehr nahe kam diesem Gott. Und wir müssen auch aufpassen, Berührungen sind auch sehr sensibel. Mit Berührungen muss man sehr vorsichtig umgehen. Gerade die Missbrauchsskandale der letzten Zeit sagen und zeigen ja, wie auch gefährlich und missbräuchlich Berührungen sein können. Niemand solle einfach so mit Menschen in Berührung kommen. Aber die Frage ist, wenn die Sehnsucht da ist, dass ein Mensch berührt werden will und wenn Menschen mit Gott in Berührung kommen können, dann brauchen sie Menschen, die ihnen das klar machen, die ihnen da die Tür für öffnen. Und das ist keine Frage der Methodik, wie wir das machen, also dass wir noch tollere Lieder singen, noch mehr Atmosphäre schaffen, noch mehr Deko auf die Bühne bringen. Das ist nicht die Frage. Das hilft. Die Frage ist wirklich, wie erleben Menschen, dass Gott hier gegenwärtig ist? Dass er jetzt hier in diesem Zelt ist. Wie spürst du das? Wie kommst du in die Begegnung? Und ich glaube, nur Berührte können auch Gottes Berührung vermitteln. Nur Menschen, die selbst tief erfahren haben, dass sie berührt sind. Ich war neulich unterwegs und ich habe gesagt, Herr, soll ich wirklich noch weiter dieses Amt ausführen? Ich war echt am Zadern und am Hadern mit mir. Vielleicht stehe ich der ganzen Geschichte ja nur im Weg. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich brauche ein Zeichen von dir. Und dann habe ich innerlich so gehört, wie er sagt, ah, Zeichen, du immer mit dem Zeichen, sag mir doch mal, welches Zeichen willst du denn? Und dann habe ich gesagt, ach, ich weiß nicht, welches Zeichen würde mir denn genügen? Dann habe ich gesagt, mir fällt nichts ein, sagen wir mal einen Regenbogen. Dann fuhr ich die Straße in eine Bog in eine nächste Straße rein, ich habe das Wetter überhaupt nicht wahrgenommen, dass es vorher geregnet hat, und ich bog in die Straße und in dem Moment strahlte über der ganzen Straße ein riesiger Regenbogen. Und das hat mich dann berührt, dass Gott zu mir gesagt hat, Matthias, glaubst du eigentlich, dass das für mich ein Problem ist, dir ein Zeichen zu geben? Bist du so kindlich noch, dass du glaubst, ich hätte keine Möglichkeit, mir jederzeit 1000 Zeichen zu geben? Darauf kommt es doch gar nicht an, sondern dass du bei mir bleibst, darauf kommt es an. Dass du in meiner Spur bleibst, auch wenn es schwer wird, auch wenn so viele Widerstände da sind, auch wenn die Leute gegen dich sind. Bleib bei mir. Diese Frau hatte sicherlich auch Probleme. Diese Frau hatte Sorgen, wie soll sie das dann machen. Deswegen hat sie sich von hinten an ihn rangeschlichen, wollte nicht, dass er sie erkennt. Hat ihn berührt und merkte sofort, da ist eine Kraft. Und wir dürfen nie vergessen, wenn du mit Jesus in Kontakt kommst, kommst du immer mit einer unglaublichen Kraft in Kontakt. Segen, wenn wir den am Schluss sprechen, ist nicht nur so ein, da flattert irgendwie der Pfarrer da vorne mit den Händen oder so. Da geht Kraft durch den Raum. Ich kann es nur aus meinem Leben sagen, ich nehme jeden Segen jetzt ganz bewusst wahr, wo ich weiß, jetzt will Gott mich berühren. Nicht nur ein Mittler berührt mich, sondern er selbst ist es, der mich berühren will. Und ich nehme jede Gelegenheit wahr. Und diese Frau wollte schnell wieder in der Anonymität verschwinden. Aber Jesus hat sich nach ihr umgeschaut und wollte wissen, wer sie war, obwohl er in Zeitdruck war. Wo ist die Frau? Wo ist die Frau? Wer kann es mir sagen? Ach, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Eine Kraft ist von mir ausgegangen. Ich habe doch gerade jemanden. Und die Jünger lachen. Und dann kommt das Dritte. Drin bleiben in den Worten Jesus. Warum zittert denn diese Frau so, als sie entdeckt wird? Wovor fürchtet sie sich? Ich habe immer gedacht, naja, weil es ihr peinlich ist, über diese Frauenkrankheit zu reden. Und wir Männer können damit ja nicht umgehen. Wir verstehen auch nichts davon. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Wir dürfen eigentlich über so einen Text gar nicht predigen. So, aber das ist gar nicht die Sache, warum sie davor Angst hat, sondern vielleicht ist die Pointe das, dass sie nicht ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden will. Vielleicht hatte sie Angst, sie hat Jesus angesteckt mit ihrer Unreinheit. Vielleicht hat sie Angst, sie ist gar nicht würdig, gesehen zu werden, weil sie das jahrzehntelang eingeübt hat. Auf sie kommt es doch gar nicht an. Vielleicht hat sie gedacht, ich mache hier doch nur alles kaputt. Vielleicht verdammt er mich, wenn ich jetzt eine Grenze überschreite, wenn ich etwas tue, was gegen die Bibel ist. Vielleicht verurteilt er mich. Vielleicht verdammt er mich. Und so wollte sie nur kurz berühren und dann weg. Aber er hat gemerkt, dass eine Dynamis, eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Wer bist du? Sie hat den Eindruck, in dem Moment, wo Jesus sie angesprochen hat, etwas hell wurde in ihrem Leben. Und dass von ihr ihre Dunkelheit auf ihn übergegangen ist. Und diese Angst, dass das verkehrt ist, hat sie in die Anonymität gedrängt. Und Jesus holt sie da raus und sagt, das ist nicht verkehrt, genau dafür bin ich da. Dass ich deine Scham, deine Schuld auf mich nehme, mich für dich unrein mache. Und ein paar Minuten später bei der Tochter, der Jairus macht das ja auch, da nimmt er sie auch an die Hand. Es ist noch viel schlimmer, einen Toten anzufassen. Der Prophet Jesaja hat das nochmal ganz schön ausgedrückt. Fürwahr, er, der Gottesknecht, trug unsere Krankheit auf sich. Unsere Schuld, unsere Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Geheimnis. Und das ist das Dritte, worauf ich mich verlassen kann, auf diese Worte Jesu, dass er mich anspricht. Dass ich nicht mit meiner Scham weiterleben muss, nicht mit meinem Zweifel, nicht mit meinem Unglauben weiterleben muss, sondern dass ich in sein Licht treten darf und dass dann die ganze Vergangenheit, die Dunkelheit plötzlich abfällt. Und dann spricht er sie mit meine Tochter an. Das ist sowas Wunderbares. Also bisher ist sie ja gesund geworden. Jetzt wird sie nochmal an ihrer Seele gesund. Denn ich glaube, das hat sie noch viel tiefer berührt als die Berührung ihres Körpers. Dass Jesus gesagt hat, du bist nicht Abrahams Tochter. Du bist nicht irgendwers Tochter. Du bist meine Tochter. Und so wie dieser Jairus um seine Tochter kämpft und ihr um ihr Leben ringt, so ringe ich um dein Leben. Du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Komm raus aus der Anonymität, komm raus aus dem Versteck, aus der Höhle deiner Einsamkeit. Fang mit mir eine Beziehung an. Vertief die Beziehung. Dann heißt es nämlich, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Sie war doch gesund. Ja, am Körper war sie gesund. Aber ihr ganzes soziales Netzwerk war kaputt. Ihre ganze Biografie war kaputt. Und jetzt sagt Jesus, und sei gesund von deiner Plage, indem ich dich anspreche, indem ich dich ansehe, verleihe dir wieder neue Würde, neues Ansehen und mache dich heil. Deswegen, es genügt nicht nur, Menschen zu berühren mit Worten, mit Lobpreismusik, mit Segnung, mit Mahlfeiern, sondern wir müssen Menschen über die Berührung mit Jesus hinaus eine Begegnung mit ihm ermöglichen. Das ist der wichtigste Auftrag, den wir Christen haben, dass wir Menschen nicht nur in Berührung mit Jesus bringen, sondern es zu einer echten Begegnung machen. Drinbleiben in den Worten Jesu. Und das möchte ich dir jetzt zusprechen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, sagt Jesus zu dir. Geh von diesem Ort geheilt von deiner Plage. Du darfst von hier weggehen und in dem Wissen, ich bin bei dir. Ich gehe durch dich und dünn mit dir. Ich sehe dich an. Ich übersehe deine Not nicht. Geh hin in Frieden. Der Friede Gottes, sagt die Bibel, ist höher als unsere ganze Wahrnehmung, unsere ganzen Sinne, unsere Vernunft. Er bewahrt uns komplett in Jesus Christus, nicht ohne ihn, in Jesus Christus, unserem Herrn. Das wünsche ich euch, dass dieser Friede euer Herz regiert.